Bevor diese Folge startet, in der Podimo-App findest du jetzt schon 4 Staffeln von Steig nicht ein. Um direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Triggerwarnung. Dieser Podcast enthält Schilderungen sexualisierter Gewalt. Der Kalender schreibt den 22. Dezember 1995. Weihnachten steht praktisch vor der Tür und viele zieht es in diesen Tagen nach Hause. Zu Hause ist für Andrea mehr als nur ein Ort. Vielmehr sind es die Menschen, die sie liebt. Von der alten Heimat und ihren Herzensmenschen trennen sie aktuell aber rund 130 Kilometer. Denn die frisch gebackene Röntgenassistentin arbeitet momentan in einer großen Reha-Klinik im sächsischen Kreischer. Sie bewohnt hier unter der Woche ein kleines Zimmer, das zum Klinikum gehört. An den Wochenenden zieht es Andrea dann nach Krimmetschau. Zurück zu ihren Wurzeln. Zurück zur Familie. Seit kurzem ist neben der eigenen Familie auch ein junger Mann für Andrea so etwas wie ein Stück Heimat. Sie und Adam haben sich in einer Diskothek in Krimmetschau kennengelernt. Seit dem Frühling dieses Jahres sind die beiden ein Paar. Sie führen notgedrungen eine Fernbeziehung. Denn Adam, der seine Brötchen als Tischlergeselle verdient, lebt in Andreas alter Heimat. Eine Herausforderung für das junge Liebesglück, die beide aber zu meistern wissen. Freitags sitzt Andrea immer auf gepackten Taschen. Nach ihrer Schicht in der Klinik geht es schnurstracks zum Zug. Am Bahnhof wird sie in der Regel von Adam mit dem Auto abgeholt und mit einem innigen Kuss begrüßt. Ein allwöchentliches, liebgewonnenes Ritual, an dem beide auch an diesem Weihnachtswochenende festhalten wollen. Andrea verabschiedet sich an diesem Freitagabend gegen 17.30 Uhr von ihren Arbeitskollegen in der Reha-Klinik. An Heiligabend wird sie schon wieder an ihrem Arbeitsplatz erwartet. Die 20-Jährige hat über die Feiertage Dienst. Die Vorfreude auf den kurzen, vorweihnachtlichen Heimatbesuch ist dennoch ungebremst. Sie und Adam wollen Weihnachten einfach vorziehen und schon am 23.12. so tun, als ob. Die 1,60 Meter große, zierliche Röntgenassistentin mit der blonden, langen Lockenmähne hat ihr Reisegepäck schon dabei. Für Andrea geht es direkt nach der Arbeit zum Bahnhof Freital-Deuben. Der aus Dresden kommende Regionalexpress 4412 fährt pünktlich ein. Andrea ist froh, als sie der klirrenden Dezemberkälte entfliehen kann und nimmt im warmen, beheizten Zugabteil Platz. Sie macht es sich im ersten Abteil gemütlich, das sich direkt hinter der Lok befindet. Wie schon so viele Male zuvor setzt sie sich ihre Kopfhörer auf und schaltet ihren Walkman an. Melodien fluten ihre Ohren. Andrea lässt sich von den Klängen davontragen. In Gedanken ist sie schon bei ihrem Freund. Rund 1,5 Stunden Fahrzeit und 5 Zwischenstopps trennen sie jetzt noch von ihrem Schatz. Wenn Andrea Musik hört, ist sie in ihrer eigenen Welt. Sie bekommt nicht mit, was um sie herum passiert. Und so nimmt sie auch keine Notiz von dem jungen Mann im karierten Hemd, der bereits im ersten Waggon sitzt. Andrea kann nicht ahnen, welcher Abgrund hinter seiner unscheinbaren Fassade schlummert. Sie kann nicht wissen, dass er Minuten zuvor bereits krampfhaft versucht hat, mit einem anderen weiblichen Fahrgast in Kontakt zu treten. Du steigst in den Bus, ins Taxi, nimmst eine Mitfahrgelegenheit an. Eine scheinbar harmlose Entscheidung. Aber plötzlich ist dein Leben ein anderes. Oder es ist schlagartig vorbei. Mein Name ist Alex und das ist Steig nicht ein. Ich werde dir in jeder Episode einen Fall vorstellen, bei dem ein Mensch beim Falschen eingestiegen oder der Falsche zugestiegen ist. Der Fall und das Tatgeschehen werden unter Rückgriff auf journalistische Quellen und Aussagen von Betroffenen, Tätern und dem familiären und sozialen Umfeld der Beteiligten rekonstruiert. Wir nehmen dich mit auf eine Fahrt, die in einer Tragödie endet. Eine Viertelstunde zuvor. Am Hauptbahnhof Dresden steigt ein junger Mann, Mitte 20, mit Schnauzbart in den Regionalexpress 4412. Er trägt ein kariertes Holzfällerhemd. Es ist etwa 18.45 Uhr, als er den ersten Waggon direkt hinter der Lok betritt. Das Abteil ist nahezu leer. Nur eine 45-jährige Pendlerin sitzt darin. Sie hat ihren Regenschirm zum Trocknen aufgespannt und auf der gegenüberliegenden Sitzbank auf der anderen Seite des Mittelgangs abgelegt. Obwohl noch genügend Sitzplätze frei sind, steuert der Fahrgast schnurstracks auf genau diese Sitzbank zu. Er verharrt stillschweigend vor dem Regenschirm. Eine Minute lang steht er einfach so da. Die Frau fragt ihn, ob er sich denn unbedingt auf diesen Platz setzen will. "Ja, ich will", lautet die knappe Antwort des Unbekannten. Die 45-Jährige klappt ihren Schirm leicht widerwillig zusammen, um Platz für den jungen Mann zu machen. Dieser setzt sich. Seine Reisetasche stellt er neben sich ab. Darüber legt er seine schwarze Nylonjacke, die mit ihrem knallorangefarbenen Futter leuchtet wie ein kleiner Feuerball. Durchs Abteil strömt der Geruch von zerlaufenem Käse und italienischen Kräutern. Der Unbekannte klappt einen mitgebrachten Pizzakarton auf und macht sich gierig über seinen abendlichen Snack her. Ein Teil des Belags geht daneben und landet auf seiner Hose. "Hab ich ein Pech", murmelt er demonstrativ betroffen. Die Frau beobachtet, wie der Mann daraufhin aufsteht und in Richtung der nächsten Bordtoilette läuft, die sich direkt hinter der Schiebetür zwischen Lok und Abteil befindet. Kurze Zeit später kehrt er wieder an seinen Platz zurück und öffnet eine Getränkedose. Erneut bekleckert er sich. Diesmal trifft das Dosenbier sein Hemd. Wieder brabbelt er etwas von "so ein Pech aber auch" und verschwindet auf der Toilette. Zeitgleich setzt sich der Zug in Bewegung. Als der Mann nach dem Toilettengang ins Abteil zurückkehrt, wirkt er nervös. Die 45-Jährige will ihm eigentlich keine Aufmerksamkeit schenken. Der Mann ist ihr nicht ganz geheuer. Sie fühlt sich von ihm beobachtet. Wiederholt blickt er sich nach hinten um. Seine Beine wirken verloren. Er schlägt sie im Sekundentakt übereinander, streicht sich mit den Händen über Ober- und Unterschenkel. Aus dem Augenwinkel heraus sieht die 45-Jährige, dass sich der andere Fahrgast zwischendurch auch immer wieder kurz in den Schritt fasst. Sie will den Mann nicht ansehen. Deshalb dreht sie ihren Kopf demonstrativ in die andere Richtung und blickt aus dem Fenster. Aber aus der Dunkelheit und der Spiegelung des jungen Mannes in der Scheibe sieht sie an diesem Dezemberabend nicht viel. Am liebsten würde sie das Abteil wechseln. Sie hadert mit sich. Als beim nächsten Zwischenstopp andere Fahrgäste im Waggon zusteigen, fällt die Anspannung von der 45-Jährigen etwas ab. Sie ist nicht mehr allein mit dem ominösen Fahrgast. Der Schaffner kontrolliert jetzt das Abteil. Alle haben einen gültigen Fahrschein. Alles scheint in Ordnung. Kurz bevor der Zug im Bahnhof von Chemnitz einfährt, will der Unbekannte sie dann erneut auf sich aufmerksam machen. Diesmal mit einer Frage. "Können Sie mir sagen, wie spät es ist?" Eine kleine Frage, die der 45-Jährigen dennoch das Blut in den Adern stocken lässt. "19.50 Uhr, antwortet sie bewusst förmlich und knapp. An ihrer Zielstation in Chemnitz verlässt sie dann fast fluchtartig den Zug. Ein letzter Schulterblick in Richtung des ersten Waggons. Der Unbekannte hat sein Fenster geöffnet. Er blickt ihr nach. Auch Andrea, die in der Zwischenzeit zugestiegen ist, macht an diesem Abend die unliebsame Bekanntschaft mit dem nervösen Fahrgast. Der erste Waggon hat sich mittlerweile geleert. Nur noch Andrea und der Unbekannte sitzen darin. Weit und breit kein Schaffner in Sicht. Andrea will noch mal kurz auf die Toilette, bevor der Zug ihren Zielbahnhof erreicht. Ihr Weg führt sie vorbei an dem jungen Mann. Andrea hört auf einmal Schritte hinter sich. Der Mann folgt ihr offenbar in Richtung der Toilettenkabine. Sie dreht sich um. Die zierliche 20-Jährige will wissen, was das soll. "Ich muss auch mal", lautet die stumpfe Antwort des Unbekannten. Andrea entgegnet schroff, dass er sich dann eine andere Toilette suchen oder warten muss. Dann dreht sie sich wieder um und betritt die schmale Toilettenkabine. Sie will gerade die Tür von innen schließen und verriegeln, als sich plötzlich ein knöchelhoher Herrensportschuh in den noch leicht geöffneten Türspalt schiebt. Kurze Zeit später. Am Bahnhof wird Andrea schon von ihrem Freund erwartet. An diesem 22. Dezember 1995 sollte der Zug eigentlich planmäßig um 20.37 Uhr einrollen. Adam ist trotzdem extra eine halbe Stunde früher als nötig aufgebrochen. Auf keinen Fall will er seine Liebste warten lassen. Adam läuft den Bahnsteig 3 auf und ab. Immer wieder erwartungsfrohe Blicke auf die Uhr. Die kalte Winterluft verwandelt seinen Atem in kleine weiße Wölkchen. Dann die heiß ersehnte Lautsprecherdurchsage.
Es hat Einfahrt der Regionalexpress 4412 aus Dresden. Bitte Vorsicht an der Bahnsteigkante.
Eine Punktlandung. Der Zug ist genau im Fahrplan. Adam scannt die Fenster des einfahrenden Zuges mit freudigem Blick ab. Andrea steigt meistens ganz vorne aus. Aber der Tischlergeselle sucht das Gesicht seiner Freundin vergebens. Obwohl Weihnachten vor der Tür steht, steigen nur wenige aus dem Regionalexpress aus. Die meisten Pendler sind wahrscheinlich schon in den wohlverdienten Ferien und haben es sich bei Glühwein und Plätzchen gemütlich gemacht. Der Bahnsteig leert sich schnell an diesem Abend. Warm eingepackte Menschen eilen an Adam vorbei. Aber Andrea ist nicht dabei. Adam erspäht schließlich einen Schaffner am anderen Ende des Bahnsteigs. Er fragt nach, wann der nächste Zug aus Dresden kommt. Adam erfährt, dass die Züge im Ein-Stunden-Takt verkehren. Er beschließt, trotz der eisigen Kälte auf den nächsten Zug zu warten. Vielleicht hat es Andrea nicht rechtzeitig aus der Klinik geschafft. Vielleicht verspätet sie sich deshalb. Adam versüßt sich die Wartezeit mit Kakao aus dem Getränkeautomaten. Aber an diesem Freitag wartet er vergebens auf seine Freundin. Denn Andrea steigt auch nicht aus dem nächsten Zug aus. Adam verlässt den Bahnhof schließlich resigniert. Er kann seine Freundin nicht einfach anrufen. 1995 sind Mobiltelefone noch nicht weit verbreitet. Deshalb setzt er sich in seinen Trabi und fährt erstmal zu Andreas Eltern ins nahegelegene Krimmetschau. Vielleicht wissen sie mehr. Aber Adams Hoffnung wird enttäuscht. Die Eltern wissen auch nicht, wo Andreas steckt. Andreas Vater Knut sucht schließlich die Nummer von Andreas Arbeitsstelle raus und fragt telefonisch nach, ob sie länger arbeiten musste. Aber laut den Diensthabenden hat die 20-Jährige ihre Schicht pünktlich beendet und muss es folglich auch pünktlich zum Zug geschafft haben. Ratlosigkeit bei Freund und Familie. Adam weiß, dass Andrea beim Zugfahren immer Musik hört. Vielleicht ist sie dabei weggedöst und hat ihre Haltestelle verpasst. Sollte sie ihren Ausstieg wirklich verschlafen haben und zu spät ausgestiegen sein, müsste sie jetzt am Bahnhof in Zwickau stehen. Adam und Knut fackeln nicht lang. Sie fahren in Adams Trabi zur Bahnstation. Aber von Andrea und ihrer blonden Lockenmähne fehlt jede Spur. Die beiden Männer warten schließlich noch, bis der letzte Zug aus Dresden gegen 23 Uhr einfährt. Ohne Andrea. Die folgende Nacht ist für Andreas Angehörige kurz und unruhig. Ein Lebenszeichen der 20-Jährigen bleibt aus. Deshalb meldet Knut seine Tochter am frühen Morgen des 23.12. bei der örtlichen Polizei als vermisst. Andrea wird bald 21. Vor dem Gesetz ist sie eine erwachsene Frau und schuldet niemandem Rechenschaft über ihren Aufenthaltsort. Die Polizei nimmt Knuts Bedenken dennoch ernst. Der Vater ist sich sicher, dass irgendetwas nicht stimmt. In weiser Voraussicht hat er ein Foto von Andrea mitgenommen, das er jetzt an die Beamten übergibt. Zudem gibt er eine detaillierte Personenbeschreibung von seiner zierlichen Tochter ab. Knut erklärt, dass Andrea am Abend zuvor wahrscheinlich mit leichtem Reisegepäck unterwegs war. Mit einer schwarzen Nylon-Reisetasche, die er und seine Frau Andrea letztes Weihnachten geschenkt haben. Etwa 75 cm lang mit einem For You-Aufdruck. In der Regel habe sie auch einen kleinen, blau-weiß gestreiften Campingbeutel dabei, in dem sie ihre Ausweisdokumente und Wertsachen verstaut. Seitens der Polizei heißt es, Andreas' Foto werde an alle Dienststellen in Sachsen übermittelt. Man werde das Bild auch an den Bundesgrenzschutz weiterleiten, der für die Sicherheit an den Bahnhöfen zuständig ist. Pünktlich zum Fest der Liebe hat die Natur den Menschen in der sächsischen Provinz ein Geschenk gemacht. In der Nacht zuvor hat es leicht geschneit. Wie eine feine weiße Puderzuckerschicht haben sich die Schneekristalle über die Wiesen und Felder entlang der Bahnstrecke gelegt. Aber an diesem nebelverhangenen Morgen des 23. Dezember 1995 erschüttert eine verstörende Meldung die vorweihnachtliche Idylle. Ein Lokführer hatte von seiner Maschine aus etwas abseits der Gleise im Kiesbett entdeckt. Mutmaßlich eine leblose Person. Als die ersten Notfallsanitäter gegen 10 Uhr auf Höhe des Bahnkilometers 103,9 eintreffen, finden sie dort eine regungslose junge Frau vor. Ihr blondes, langes Haar verdeckt den Blick auf ihr Gesicht. Es ist wie in Blut getaucht und kaum noch zu erkennen. Ihr heller Winterpullover und der weiße BH sind bis über die Brüste nach oben gezogen. Auch ihr Unterleib ist entblößt. Jeans und Slip sind bis zu den Knöcheln heruntergezogen. An den Füßen trägt sie noch ihre schwarzen Winterschuhe. In ihrem Mund steckt ein dicker weißer Knebel. Ein Herrenslip, wie sie später herausstellt. Die junge Frau wurde nicht nur geknebelt, sondern auch gefesselt. An ihrem rechten Handgelenk befindet sich ein schwarzer Gürtel, der in einer Schlaufe um ihr Gelenk gebunden wurde. In ihrem kalten Körper ist kein Leben mehr, kein Puls. Ihre Pupillen sind weit. Die Totenstarre hat bereits eingesetzt. Zu dieser Zeit ist noch unklar, wie die Unbekannte aufs Gleisbett kam. Nichts deutet auf einen natürlichen Tod hin. Deswegen übernimmt jetzt die Mordkommission. An diesem Vormittag tummeln sich Kripo-Beamte auf dem Streckenabschnitt. Auch der Grenzschutz wird zur Verstärkung angefordert. Auf der Suche nach Spuren wird entlang der Strecke gefühlt jeder Stein von rechts auf links gedreht. Persönliche Gegenstände des Opfers finden die Kriminalisten zwar nicht, dennoch haben sie einen ersten Hinweis auf die mögliche Identität der Toten. Denn eine blond gelockte, junge Frau, die am Abend zuvor auf derselben Strecke im Zug unterwegs gewesen sein soll, wurde als vermisst gemeldet. Wegen der starken Gesichtsverletzungen ist eine zweifelsfreie Identifizierung anhand des Fahndungsfotos allerdings kaum möglich. Während der Körper der Toten für die Obduktion in die Rechtsmedizin überstellt wird, wird der Zug, in dem Andrea mutmaßlich unterwegs war, aus dem Verkehr gezogen. Bei der anschließenden kriminaltechnischen Untersuchung werden die Ermittelnden im ersten Waggon fündig. Offenbar hatte jemand mit aller Kraft versucht, die vorderste Zugtür von innen heraus zu öffnen. Die Scheibe ist nach außen gedrückt. Ein Versuch, der nicht von Erfolg gekrönt war, denn während der Fahrt sind die Türen blockiert. Aber da ist noch etwas anderes, das die Aufmerksamkeit der Ermittelnden auf sich zieht. Pizzareste und zwei leere Getränkedosen. Außerdem Blutspuren und lange blonde Haare im ersten Abteil und an einem der Fenster. Ein schlimmer Verdacht tut sich auf. Könnte es sein, dass die junge Frau, die im Gleisbett gefunden wurde, aus dem Fenster des fahrenden Zuges geworfen wurde? Auf dem entsprechenden Streckenabschnitt war der Regionalexpress mit 100 Stundenkilometer unterwegs. Die Obduktion des gefundenen Leichnams belegt, dass die junge Frau gelitten hat, bevor sie starb. Ihre Augenlider sind blutverkrustet und geschwollen. Schürfwunden auf der Bauchdecke, ebenso an beiden Oberschenkeln. Hämatome an den Schlüsselbeinen, die von grobem Anpacken herrühren könnten. Die Verletzungen wurden ihr zum Teil manuell beigebracht. Zum Teil sind sie eine Folge des Sturzes aus dem fahrenden Zug. Das Verletzungsmuster passt mit einem Sturzgeschehen überein. Allerdings waren die Wunden nicht todesursächlich. Im Obduktionsbericht wird Tod durch Ersticken festgehalten. Wann genau die junge Frau starb, kann im Nachgang allerdings nicht bestimmt werden. Vielleicht war sie schon tot, bevor sie aus dem Zug geworfen wurde. Vielleicht war sie zu diesem Zeitpunkt aber auch nur bewusstlos und verstarb erst im Kiesbett. An ihrem Körper können zudem frische Spermaspuren gesichert werden. Ein Hinweis auf ein mögliches Sexualdelikt. Auch wenn keine vergewaltigungstypischen Verletzungen im Intimbereich vorhanden sind. Weil die DNA-Analyse damals aber noch in den Kinderschuhen steckt, wird die Auswertung des gefundenen Genmaterials dauern. Während andere am Tag vor Heiligabend in besinnlicher Stimmung den Weihnachtsbaum schmücken, muss Knut am späten Nachmittag den Leichnam seiner Tochter identifizieren. Er ist sich sicher, die junge Frau auf dem sterilen, stählernen Sektionstisch ist sein Mädchen. Es ist Andrea. Im Laufe der weiteren Ermittlungen werden auch Andreas Jacke und ihr Reisegepäck neben den Bahngleisen gefunden. Der Täter hatte die Sachen auf dem letzten Streckenabschnitt aus dem Zug geworfen und muss folglich bis zur Endstation in Zwickau mitgefahren sein. Etwa ein halbes Jahr nach der Tat kann endlich ein DNA-Profil aus der gefundenen Spermaspur extrahiert werden. Das Profil ist identisch mit dem genetischen Fingerabdruck, den der Unbekannte an dem sichergestellten Pizzakarton und den Getränkedosen hinterlassen hatte. In den nächsten Wochen wird die DNA-Spur mit rund 60 potenziellen Verdächtigen abgeglichen. Ohne Erfolg. Adam und Andreas Eltern wünschen sich, dass der Mann, der Andrea am Weihnachtswochenende 1995 aus dem Leben gerissen hat, endlich zur Verantwortung gezogen wird. Aber aus Monaten des Wartens werden schließlich Jahre. Dann, im September 1998, endlich ein kleiner Lichtblick am Horizont. Gut 2,5 Jahre nach der Tötung Andreas tritt das sogenannte DNA-Identitätsfeststellungsgesetz in Kraft. Das Gesetz ermöglicht es, zukünftig routinemäßig DNA-Abgleiche mit abgeurteilten Tätern durchzuführen, die aufgrund eines richterlichen Beschlusses ihre DNA abgeben mussten. Eine zentrale Datenbank erleichtert das digitalisierte Rechercheprozedere, das nun auch im Fall der getöteten Andrea zur Anwendung kommt. 23. September 1999. Seit Andreas Leichnam im Gleisbett gefunden wurde, sind auf den Tag genau 4 Jahre vergangen. Dann der Anruf, den Andreas Hinterbliebene gleichermaßen gefürchtet und herbeigesehnt haben. Der Oberstaatsanwalt ist am anderen Ende der Leitung. Die Nachricht, die er Andreas Familie übermittelt, verfehlt ihre Schlagkraft nicht. Wir haben den Täter. 4 kleine Worte, die Andreas Liebsten die Welt bedeuten und ihre Welt im selben Moment aus den Fugen reißen. Denn Knut und seine Frau erfahren jetzt, dass der Mann, der ihre Tochter auf dem Gewissen hat, aus ihrem Ort kommt und mehr als einmal getötet hat. Zitat: Er heißt Jens Westphal, stammt aus Krimmitschau. Er sitzt bereits seit mehr als 2 Jahren in Bruchsal bei Karlsruhe im Gefängnis. Wegen der Ermordung einer Prostituierten. Im Februar 1996, nicht mal 2 Monate nach der Tötung Andreas, wurde eine 31-Jährige bei Karlsruhe ermordet. Eine mittellose, mehrfache Mutter, die zum Zeitpunkt der Tat gerade im 6. Monat mit ihrem nächsten Kind schwanger war. Sie wurde auf einem Feldweg gewürgt und buchstäblich zu Tode getreten. Als Täter konnten Jens Westphal und ein Kumpel ermittelt werden. Die beiden hatten es offenbar auf dem blauen Opel Kadett der Frau abgesehen. Ein Raubmord an einer Frau, die sich notgedrungen prostituierte und erkennbar in anderen Umständen war. Wegen eines einfachen Mittelklassewagens. Westphal wurde für den Mord zu lebenslanger Haft verurteilt. Besonders bitter, als Andrea nur wenige Wochen zuvor von Westphal ins Visier genommen wurde, kam dieser gerade frisch aus der Haft. Er saß eine Ersatzstrafe wegen mehrerer kleiner Delikte ab und hätte eigentlich erst am 26. Dezember entlassen werden sollen. Weil der 26. ein gesetzlicher Feiertag ist, wurde die Entlassung vorverlegt. auf genau den Tag, an dem auch Andrea im Zug unterwegs war. Den 22. Dezember. Andreas Vater erfährt vom Oberstaatsanwalt, dass Westphal gerade auf dem Weg zu seiner Mutter war, als er Andrea im Zugabteil erspähte. Eine zufällige Begegnung mit tödlichem Ausgang. Vier Jahre lang hat Andreas Familie auf das "Wir haben ihn" gewartet. Aber Erleichterung will sich bei ihnen noch nicht einstellen. Andreas Eltern wissen, dass ihnen noch ein schwieriger Weg bevorsteht. Für beide ist klar, dass sie im Prozess gegen Westphal als Nebenkläger auftreten werden. Auf einen Rechtsbeistand verzichten beide allerdings. Im Juli 2000 beginnt vor dem Landgericht Chemnitz der Prozess gegen Westphal. Die Zuschauerbänke im großen Saal der Schwurgerichtskammer sind rappelvoll. Das öffentliche Interesse ist riesig. Als der Angeklagte in den Saal geführt wird, versteckt er sein Gesicht. Westphal hat sich seinen Pullover übers Gesicht gezogen. Er sucht hinter dem Textil Schutz vor den Kameras der Pressevertreter, die ihn jetzt ins Visier nehmen. Als die fünf Richter den Saal betreten, werden die Fotoreporter angehalten, den Raum zu verlassen. Westphal nimmt jetzt wieder eine normale Haltung ein und muss notgedrungen Gesicht zeigen. Andreas Eltern trennen an diesem Morgen nur wenige Meter von dem Mann, der ihre Tochter auf dem Gewissen hat. Andreas damaliger Freund Adam ist nicht persönlich anwesend. Er erträgt den Gedanken nicht, im selben Raum mit Westphal zu sitzen. Andreas Eltern sehen es ihrem beinahe Schwiegersohn nach. Auch sie haben mit der Situation im Saal zu kämpfen. Denn Gefühlsregungen suchen sie bei dem mittlerweile 29-jährigen Angeklagten vergebens. Westphals Gesicht gleicht einer leeren Leinwand, die das, was gesprochen wird, an sich vorbeiziehen lässt. Auch sein Körper ist zur teilnahmslosen Hülle erstarrt. Selbst als die grausigen Details der Tat aus den Vernehmungsprotokollen zitiert werden, wirkt er völlig ungerührt. Bei den vorangegangenen polizeilichen Befragungen hatte Westphal darauf beharrt, dass Andrea die Toilettentüre nicht verschlossen hatte. Er hatte behauptet, der Geschlechtsverkehr sei einvernehmlich gewesen. Er habe die, Zitat, Kleine erst geknebelt und gefesselt, nachdem diese ihm mit einer Anzeige drohte. Eine Version, an der die Staatsanwaltschaft Zweifel hegt. Eine flüchtige, anonyme Begegnung auf einer schmuddeligen Bordtoilette sehe Andrea nicht ähnlich. Sie war glücklich verliebt, nur 20 Minuten später wollte sie ihren Freund am Bahnhof in die Arme schließen. Außerdem sei es unlogisch, dass Andrea nach einvernehmlichem Sex mit juristischen Schritten gedroht haben soll. Für die Anklage spricht alles dafür, dass Westphal sein Opfer vergewaltigte und anschließend aus dem fahrenden Zug warf, um das vorangegangene Sexualdelikt zu vertuschen. Ein Mord in Verdeckungsabsicht. Aus einem psychologischen Gutachten, das im Zuge des Prozesses erstellt wurde, geht hervor, dass der mutmaßliche Sexualstraftäter in jungen Jahren selbst zum Opfer wurde. Missbrauch und Schläge durch den eigenen Vater, Schulabbruch nach der 8. Klasse, später ein Fluchtversuch aus der DDR, der mit 14 Monaten Haft geahndet wurde. Nach der Wende dann das kurze Glück in einer Drückerkolonne. Es folgten der Dienst bei der Bundeswehr und verschiedene Anstellungen, unter anderem als Türsteher und Rettungsschwimmer. Westphals Beziehungshistorie ist ernüchternd. Eine gescheiterte Ehe, ein paar Beziehungen, die nicht hielten. Aus mindestens einer ging ein gemeinsames Kind hervor. In Relation dazu deutlich mehr Frauen, mit denen er nur schnellen Sex hatte. Laut eigener Aussage seien es 50 oder eher 100 gewesen. Das 30-seitige Gutachten zu Westphals psychischer Verfassung spricht Bände. Sein Sexualleben ist eher auf die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse gerichtet. Er ist ein Egozentriker, der sehr ichbezogen handelt. Unzufrieden, leicht reizbar, aggressiv, unbeherrscht. So beschreibt er sich selbst. Der Gutachter zeichnet das Bild eines Mannes mit einer verzerrten Selbstwahrnehmung nach. Laut Westphals eigener Auffassung habe er es gar nicht nötig, eine Frau zu vergewaltigen. Verdrängen und verleugnen. Abwehrmechanismen, die es dem Angeklagten laut Auffassung des Sachverständigen möglich machen, irgendwie mit seiner Tat zu leben. Laut Befund des Gutachters haben Westphals frühe Gewalt- und Missbrauchserfahrungen nicht zu erkennbaren Spätfolgen geführt. Keine psychischen Krankheiten, keine schwere seelische Abartigkeit, keine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit. Mit anderen Worten, der Angeklagte wusste, was er tat. Westphal selbst macht während der sechsstündigen Verhandlung keine Angaben zur Sache. Anders als bei den polizeilichen Befragungen zuvor, macht der 29-Jährige im Gerichtssaal vollumfänglich von seinem Schweigerecht Gebrauch. Auch ein Wort der Reue oder eine Entschuldigung verlässt seine Lippen an diesem Tag nicht. Westphals Anwalt hält indessen an der Erzählung des freiwilligen Geschlechtsverkehrs fest. In seinem Abschlussplädoyer fordert er für seinen Mandanten lediglich eine Verurteilung wegen Totschlags. Ein Beweis für eine vorangegangene Vergewaltigung wurde seiner Meinung nach nicht erbracht. Folglich sei auch keine Verurteilung wegen eines Mordes in Verdeckungsabsicht gerechtfertigt. Die Anklage hingegen fordert einen Schuldspruch wegen Mordes und lebenslange Haft. An diesem Nachmittag zieht sich das Gericht nur eine Stunde lang zur Beratung zurück. Das Urteil gegen Andreas Widersacher ergeht noch am selben Tag. Jens Westphal wird des Mordes schuldig gesprochen. Das Gericht stellt zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Das Urteil lautet auf lebenslang. Das könnte das Ende der Geschichte sein. Ist es aber nicht. Denn Westphal geht gegen das Urteil des Landgerichts in Revision. Sein Anwalt verweist auf formale Verfahrensfehler. In den nächsten Monaten werden die Akten erneut geprüft, mit verheerendem Ergebnis. Denn im April 2001 hebt der Bundesgerichtshof in Leipzig das Urteil auf, das in erster Instanz erging. Begründung: Die Richter haben zwar die besondere Schwere der Schuld beim Angeklagten festgestellt, allerdings haben sie es versäumt, diesen Umstand im Urteil genau zu begründen. Laut Auffassung des BGH könne anhand der eingebrachten Beweismittel auch kein Tötungsvorsatz abgeleitet werden. Demnach sei es auch möglich, dass der Täter Andrea lediglich knebelte, um sie am Hilfeschreien zu hindern und nicht, um sie zu ersticken. Der Fall muss komplett neu aufgerollt werden. Diesmal vor dem Landgericht Sachsen. Für Andreas Hinterbliebene ein Schlag ins Gesicht. Die fehlende Richterbegründung ist eigentlich ein klassischer Anfängerfehler, den auch der Staatsanwalt hätte beanstanden müssen. Anders als Westphals Verteidiger hat die Staatsanwaltschaft allerdings keinen Revisionsantrag gestellt. Ein Versäumnis mit Folgen. Denn in diesem Fall greift in Deutschland das sogenannte Verschlechterungsverbot. Das Verbot der Schlechterstellung ist in § 358 der Strafprozessordnung geregelt. Es greift immer dann, wenn nur eine Instanz, also eine angeklagte Person bzw. deren Rechtsbeistand oder die Staatsanwaltschaft zugunsten der angeklagten Person Revision einlegt. Das Verschlechterungsverbot besagt, dass im neuen Prozess kein höheres Strafmaß als zuvor verhängt werden darf. Mit anderen Worten, Westphal darf nach dem zweiten Prozess nicht schlechter dastehen als vorher. Selbst wenn im neuen Prozess Beweise gesehen werden, die einen Tötungsvorsatz belegen, darf nicht mehr die Höchststrafe verhängt werden. Das mögliche Maximum wäre eine Verurteilung wegen Mordes. Die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld darf allerdings nicht ins neue Urteil aufgenommen werden. Und ohne diese Feststellung steigen die Chancen für den Täter, früher aus der Haft entlassen zu werden. Bei einer lebenslangen Verurteilung kann laut deutschem Recht nach 15 Jahren ein Haftprüfungsantrag gestellt werden. Für Andreas Hinterbliebene ein Unding. Ihr Vater wendet sich schriftlich an die damalige Bundesjustizministerin. Seine Forderung? Eine Gesetzesinitiative, die es möglich macht, Schwerstkriminelle bis ans Ende ihrer Tage zu inhaftieren. Lebenslang, also im wörtlichen Sinne. Zitat: Schließlich haben sich die Angehörigen eines Mordopfers ebenfalls mit einer lebenslangen Strafe abzufinden. Wie in unserem Fall, wenn einem das Liebste für immer genommen wird. 4 Wochen später hält Andreas Vater das Antwortschreiben in seinen Händen. Bei einer lebenslangen Haftstrafe sei eine vorzeitige Entlassung nur dann angezeigt, wenn vom Täter keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit ausgeht, heißt es darin. Schriftgewordene Ohrfeigen für den trauernden Vater. Die Frage, die ihn mehr denn je umtreibt: Wie viel Restrisiko muss eine Gesellschaft eigentlich ertragen? Im Februar 2002 beginnt der neue Prozess gegen Westphal vor dem Landgericht Dresden. 4 Verhandlungstage, an denen 12 Zeugen gehört werden. Gut 6 Jahre sind vergangen, seitdem Andrea aus dem Leben gerissen wurde. Aber auch nach all den Jahren hat das Verbrechen nichts an Schrecken eingebüßt. Die Zuschauerbänke sind voll. Die Betroffenheit darüber, dass die sächsische Justiz mit der Aufarbeitung hinterherhinkt, groß. Der mittlerweile 30-jährige Westphal schweigt sich vor Gericht wieder aus. Aber die Details zur Tat sprechen für sich. Eine einbestellte Rechtsmedizinerin erklärt an diesem Tag besonders ausführlich, was den Erstickungstod im Fall von Andrea hervorrief. Das Opfer ist erstickt durch einen 16 cm langen Knebel, der ähnlich wie ein Tampon den Rachenraum völlig verschloss und auch ein Atmen durch die Nase unmöglich machte. Schilderungen, die betroffen machen und manchen Anwesenden schon beim bloßen Zuhören die Kehle zuschnüren. Westphals Anwalt beruft sich umso vehementer auf das Verschlechterungsverbot. Es gebe nach wie vor keine Belege für eine Vergewaltigung und das Knebeln mit dem Slip sei allenfalls als Körperverletzung mit Todesfolge zu werten. Sein Mandant habe die regungslose Frau nur aus dem Zugfenster geworfen, um die vorangegangene Körperverletzung zu vertuschen. Die Anklage sieht das anders und schlägt einen schärferen Ton an. Zitat: Er dachte schließlich noch daran, die leblose Frau loszuwerden. Sie war die einzige Zeugin. Er warf sie bei Tempo 100 aus dem Zug. Das muss man sich mal vorstellen. Die Tat ist als Vergewaltigung mit Todesfolge in Tateinheit mit versuchtem Mord zu werten. Der Angeklagte hat leichtfertig und aus egoistischen Motiven ein junges Leben ausgelöscht. Dafür hat er eine lebenslange Freiheitsstrafe zu bekommen. Das Dresdner Landgericht folgt der Argumentation der Staatsanwaltschaft. Am 22. Februar 2002 ergeht das Urteil. Es lautet auf lebenslang. Westphal kann also frühestens nach 15 Jahren einen Antrag auf Haftprüfung stellen. Allerdings werden ihm die 5 Jahre, die er im Fall der getöteten Prostituierten bereits abgesessen hat, angerechnet. Theoretisch wäre also eine Entlassung nach nur 10 Jahren möglich. Während Andreas Leben am 22. Dezember 1995 durch rohe Gewalt beendet wurde, geht Westphals Leben in der Justizvollzugsanstalt weiter. 2006 lernt der gebürtige Sachse in der Haft eine 34-Jährige kennen. Die Tochter eines Polizisten, die sich ehrenamtlich für die Resozialisierung von Inhaftierten einsetzt. Die Frau wird für Westphal so etwas wie eine Patin. Der verurteilte Gewaltstraftäter mimt ihr gegenüber den Verzweifelten. Wiederholt beteuert er, dass alles in Wahrheit ganz anders war. Er sei kein Vergewaltiger. Nach nur 6 Monaten Knastbeziehung macht er seiner neuen Flamme einen Antrag. Und sie sagt ja. Im Beisein von 2 JVA-Beamten, die gleichzeitig als Trauzeugen und Wachpersonal fungieren, geben sich beide hinter Gefängnismauern das Ja-Wort. Die goldenen Ringe, die sich die Eheleute anstecken, hat die Braut besorgt und bezahlt. Westphal nimmt nach der Hochzeit den Nachnamen seiner Angetrauten an. Aber die eigene Geschichte kann auch der Namenswechsel nicht ausradieren. Westphals Frau stellt nach der Trauung eigene Recherchen zum Zugmord an. Das Misstrauen wächst. Die Ehe, die Westphal auf einer Lüge aufgebaut hat, hält nicht. 2008 lassen sich die beiden scheiden. Andrea und Adam haben ihn auch geträumt. Den Traum vom gemeinsamen Leben. Kurz bevor die damals 20-Jährige getötet wurde, sind beide zum ersten Mal zusammen verreist. Ein paar Tage Mallorca, die das junge Liebesglück noch enger zusammengeschweißt haben. Die beiden hatten sich auch schon die ersten Wohnungen in Chemnitz angesehen. Sie wollten nicht länger eine Fernbeziehung führen. Sie wollten zusammen in die Großstadt ziehen. Damals, Winter 1995, schien nichts unmöglich. Der ersten großen Liebe das Ja-Wort geben, irgendwann mal Kinder bekommen, eine Familie gründen. Mit Andrea wurde am Abend des 22. Dezember 1995 auch ein Stück von Adams eigener Zukunft ausgelöscht. Gefühlt ging sein Leben erst nach dem Urteil weiter. An eine neue Beziehung war vorher nicht zu denken. Jahre, nachdem er Andrea verlor, hat er sein Familienglück dann doch mit einer anderen Frau gefunden. Den Kontakt zu Andreas Eltern hält er trotzdem. Zusammen wollen sie gegen das Vergessen ankämpfen und machen immer wieder öffentlich auf Andreas Schicksal aufmerksam. Denn die damals 20-Jährige wurde da angegriffen, wo sie sich eigentlich sicher fühlte. Im Regionalexpress Richtung Heimat. Der Mann, der ihnen Andrea genommen hat, wurde nach einigen Jahren von der JVA Bruchsal in eine sozialtherapeutische Anstalt verlegt. Wie hoch das Rückfallrisiko aktuell bei ihm eingeschätzt wird, ist nicht bekannt. Das war Steigt nicht ein. Ein Podcast von Podimo. Mit mir, Alex.
Hat dir diese Folge gefallen? In der Podimo-App gibt es bereits viele weitere Folgen von Steigt nicht ein. Um jetzt direkt alle Folgen zu hören, kannst du Podimo einfach 30 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findest du in den Shownotes.